Also es kann natürlich sein, dass mich auch mal ein Wanderer am Berg überholt, wenn ich einfach gerade keinen Bock habe, schneller unterwegs zu sein, einfach gemütlich unterwegs bin, dann kommt das schon mal vor, ja. Habe ich aber keinen Stress mit. Aber ich glaube, dieses Bild, wie eine Trailrunnerin oder ein Trailrunner auszusehen hat, wird schon sehr stark eben auch durch diesen Performance- und Leistungsgedanken mittlerweile bei uns leider Gottes geprägt, ja.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einem Live-Podcast vom Trailfunk hier live aus Garmisch-Partenkirchen. Hallo Garmisch! Und hallo Isa.
Hallo Christian.
Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass du dabei bist.
Du hast dein Bein da so komisch positioniert. Was ist passiert?
Ich würde gerne eine richtig geile Geschichte erzählen, aber es war tatsächlich einfach nur ein wahnsinnig billiger Forststraßen-Downhill vom Eibsee runter. Und ich habe gestern mein 5-jähriges Trailrunning-Jubiläum gefeiert und ich dachte mir zum 5-jährigen, besuche ich mal die Notaufnahme in Garmisch.
Okay, deswegen konntest du leider nicht mitlaufen, aber nee. Schön, dass du den Weg trotzdem hier zu uns gefunden hast heute.
Humpelnd, aber ich bin da.
Genau, als allererstes Dankeschön an WN Alpin hier in Garmisch. Wir dürfen heute hier die Lokalität benutzen für unser Treffen, für den Podcast. Also danke an dieser Stelle an unsere Gastgeber. Falls ihr mal in Garmisch seid, schaut ihr gerne mal vorbei. Das ist ein toller Fachhändler für Bergsportarten aller Art. Und auch ein großes Dankeschön an Norona, unseren Partner für heute, ohne den das ja auch alles nicht möglich gewesen wäre, der uns zum Beispiel die leckeren Snacks und die Drinks hier gestellt hat. Also auch danke an Norona. So, und wir haben im Trailfunk natürlich auch immer einen Gast dabei, so auch heute. Heute sprechen wir mit Stefan Ehrmeier. Stefan ist jemand, der ganz viele verschiedene Hüte im Trailrunning aufhat. Also jetzt gerade trägt er einen Rona-Hut, aber er hat auch noch andere Hüte auf. Das wird uns gleich alles erzählen. Er ist Trailrunner, er ist Familienvater, er ist Podcaster, er ist auch Unternehmer. Er hat Salty Trailrunning mitgegründet. Und ja, das wollen wir heute mal so ein bisschen erfahren, was das alles zu bedeuten hat. Stefan, komm doch bitte hier zwischen uns. Hallo Stefan.
Mein linker Platz ist frei.
Habe ich hier noch Platz? Ne?
Ja, ich wünsche mir den Stefan herbei. Stefan!
Oh Gott, ist ungewohnt.
Ich wollte gerade sagen, ja, wie ist es für dich? Normalerweise machst du ja einen Podcast.
Ja, jetzt das stimmt. Jetzt bin ich als Gast, dann habe ich noch Leute hinter mir sitzen, die ich nicht sehe. Dann sitze ich neben euch auf der Bierbank und ganz viele Leute außenrum. Ungewohnt, aber ich habe Lust. Also ich bin gespannt, was ihr für Fragen stellt und auf welche Themen wir so kommen werden.
So muss sich Metallica fühlen auf ihren Stadionkonzerten. Da ist die Bühne ja auch immer so in der Mitte und das Publikum ist drumherum.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wie James Hetfield fühle, aber ja, also nicht ganz, nicht ganz.
Sollen wir uns gerade hinsetzen, wie es unsere Haltung so geht?
Oh, ich habe einen krummen Rücken.
Bitte? Wir sehen super aus von hinten, das ist das Wichtigste.
Also hier ist der Circle Pit, da ist auch noch Platz.
Ja, stimmt.
Stefan.
Yes.
Du bist jetzt ja auch schon länger im Trailrunning dabei. Immer wenn wir uns sehen und übers Laufen sprechen, habe ich das Gefühl, du hast eine ganz besondere Art und Weise, auch den Sport zu betrachten. Vielleicht mal ganz plump gefragt, was ist Trailrunning für dich?
Du steigst wirklich gleich richtig tief ein, aber ist gut. Was ist Trailrunning für mich? Es klingt jetzt auch plump, aber für mich ist Trailrunning Freiheit. Also ich finde es unfassbar cool und bin unfassbar dankbar dafür, dass man sich draußen bewegen kann. Also für mich findet Trailrunning auch in den Bergen statt. Klar, laut Definition kann es auch im Flachen stattfinden. Für mich hat das aber immer was mit Bergen und Höhenmetern zu tun. Und die Freiheit,
die uns einfach Trailrunning gibt, weil, also Trailrunning, wie wahrscheinlich die meisten hier auch wissen, ist nicht nur Running. Vor allem, wenn die Distanzen länger werden. Und die Freiheit dahinter ist einfach, dass man sich draußen eigentlich so bewegen kann, wie man möchte und das mit einem, ja, sehr minimalistischen Setup, was aber immer noch irgendwie für Sicherheitsthemen und so passt. Und einfach diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, ich laufe jetzt, ich gehe jetzt, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde auf die Bank, weil die gerade geil, weil die gerade irgendwie cool ist. Also ich glaube, das ist für mich Trailrunning. Einfach draußen bewegen. Es muss aber nicht immer laufend stattfinden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass sehr viele immer meinen, wenn man Trailrunning-Ausrüstung anhat, dann muss man auch laufen. Und wenn einen der Wanderer überholt, dann ist das nicht gut.
Passiert dir das öfters?
Es kann schon mal vorkommen, ja. Aber das ist ja auch, das ist immer, wenn ich mit meinem Dad im Auto fahre, dann sagt er immer, oh, schau mal, die oder der läuft gerade voll schnell. Dann sage ich immer, ja, vielleicht macht die auch gerade Intervalle. Also es kann natürlich sein, dass mich auch mal ein Wanderer am Berg überholt, wenn ich einfach gerade keinen Bock habe, schneller unterwegs zu sein, einfach gemütlich unterwegs bin, dann kommt das schon mal vor, ja. Habe ich aber keinen Stress mit. Also momentan zumindest. Vielleicht in 2 Wochen wieder, aber momentan nicht.
Du nimmst ja auch hin und wieder an Wettkämpfen teil. Jetzt auch gerade letztes Wochenende bist du einen langen Wettkampf gelaufen. Bevor wir dazu kommen, hat Trailrunning auch etwas mit Leistung für dich zu tun?
Ja, hat es. Also ich glaube, der Leistungsaspekt ist Trailrunning definitiv nicht abzusprechen. Hat auch bei mir selber immer mal wieder was mit Leistung zu tun, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, also momentan bei mir definitiv weniger. Also ich sag mal Leistung in Bezug auf Trainingsplanung, irgendwie Performance. Momentan bei mir definitiv weniger, weil ich diesen Freiheitsgedanken mehr leben möchte. Aber dieser Leistungsaspekt, glaube ich, gehört zum Trailrunning wahrscheinlich einfach mit dazu. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man eben auch nicht vergisst, dass es nicht nur der Leistungsgedanke sein sollte. Mhm.
Lass uns kurz zu deinem Rennen kommen, das du letztes Wochenende gelaufen bist. Das kannte ich nämlich vorher gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das kennen sollte, ob ich da der Einzige bin, der unwissend ist. Das ist nämlich in Courmayeur, ein Ort, den wir Trailrunner natürlich also aus anderen Rennformaten kennen, UTMB, Tour de Géant, was da alles so vonstatten geht. Welches Rennen bist du dort gelaufen?
Also es ist der Grand Trail Courmayeur, der da immer Anfang Juli stattfindet. Ich habe nicht gefinisht, muss man dazu sagen. Also ich war beim 104 Kilometer sind es, glaube ich. Der Grand Trail Courmayeur 100 sind 104 Kilometer. Ich glaube, also es scheiden sich die Geister. Teilweise stehen 8100 Höhenmeter drin. Laut GPX-Tracks sind es 6900. Offiziell steht dann irgendwo 7500. Also wenn man sich so ein bisschen umhört, landet man irgendwie so bei roundabout 7000 Höhenmeter auf die 104 Kilometer. Mhm. Genau. Und ich bin bei Kilometer 61 musste ich aussteigen, weil ich einfach unfassbare Knieschmerzen hatte. Und ich dann festgestellt habe, dass wenn ich das noch durchziehe, also ich hätte noch genug Zeit gehabt, also ich hätte, die Cutoffs sind da relativ entspannt gesteckt, also ich hätte für die letzten 40 oder 44 Kilometer hätte ich, glaube ich, noch 19 Stunden Zeit gehabt. dachte ich mir, aber es wird langfristig für den Sommer ungesund, wenn ich das jetzt noch durchziehe. Mhm. Ja, genau. Und deswegen habe ich es dann einfach sein lassen.
Wie gehst du dann mit so einem DNF um?
Boah. Das hättest du mich letzten Samstag nicht fragen dürfen. Also die Ramona, meine Frau, war mit dabei, was sehr cool war. Mich reizen die langen Distanzen, weil es mir Spaß macht. Im ersten Moment schon, im zweiten wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich liebe diese Intensität. Also sowohl die körperliche Intensität als auch die mentale Intensität. Und ich mag diese Herausforderung, quasi an mentale Orte zu kommen, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Zu der Frage, wie ich damit umgehe, na, ich habe mich erstmal richtig niedergemacht selber. Also du hast vorhin gesagt, ich habe sehr viele Hüte auf, aber ich habe eben auch diesen Ultrarunner-Trailrunner-Hut in mir. Und sag ich mal, diesen Teil in mir, den habe ich schon sehr runtergebuttert danach. Ja, also das da von Selbstzweifel über Identifikationsthemen. Kennt vielleicht der ein oder andere. Es war schon sehr intensiv. Am nächsten Tag habe ich dann schon wieder nach neuen Strecken und neuen Rennen geschaut. Also kennen wahrscheinlich auch viele. Aber nee, ich bin da schon sehr hart zu mir im ersten Moment, weil man sich, also das ist auch so. Und da ist wahrscheinlich dann der Leistungsgedanke auch in mir drin, wahrscheinlich definitiv ein Teil davon. Wobei ich während dem Rennen keinen Leistungsaspekt hatte. Mir wäre es vollkommen wurscht gewesen, wie schnell oder langsam ich da bin. Aber da in dem Moment war ich schon sehr hart zu mir. Danach geht's dann wieder, aber kurz danach zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich werde aussteigen, da war es dann schon, ja, kann ich mich anscheinend schon auch sehr runterbuttern.
Wir sind ja Kollegen und wir sprechen ja beide auch viel mit LeistungssportlerInnen, die auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind. Und ist es da, geht's dir auch so wie mir, dass es gar nicht so einfach ist, so diese Ästhetik des Leistungssports nicht auch auf sich selbst zu übertragen? Also, dass man so vielleicht auch diese Maßstäbe dann so ein bisschen auf sich selbst anlegt und natürlich daran scheitern muss, sozusagen, weil uns fehlt da dann vielleicht doch ein bisschen das Talent oder so. Mhm. Würdest du sagen, ja, das spielt da auch mit rein in der Bewertung deiner eigenen Leistung?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, da spielt halt ganz stark, wobei eigentlich gar nicht das Bild, was von außen gemacht wird, von einem Trailrunner oder einer Trailrunnerin, sondern eher mein eigener Anspruch, den ich an mich habe. Mhm. Und der ist immer sehr, sehr, sehr hoch, bei egal, was ich mache. Und wenn ich dem halt nicht gerecht werden kann, dann ist das für mich in dem Moment dann schon hart. Da sehe ich die positiven Sachen oder das, was man daraus lernt, sehe ich dann erst einen Tag später oder ein paar Tage später. Mhm. Aber also ich habe zumindest so, ich lasse mich jetzt nicht von außen beeinflussen, wie dieses Bild auszusehen hat. Aber ich glaube, dieses Bild, wie eine Trailrunnerin oder ein Trailrunner auszusehen hat, wird schon sehr stark eben auch durch diesen Performance- und Leistungsgedanken mittlerweile bei uns leider Gottes geprägt.
Ja. Ja. Ja, und wie man halt aussieht, wenn man bei Kilometer 80 einen Berg hochgeht oder so, das hat dann halt irgendwie mit der Ästhetik von einem Kilian Jornet so nicht mehr so viel zu tun.
Nee.
Und das muss man dann echt so im Kopf so ein bisschen getrennt halten. Irgendwie.
Ja, und das wird dann auch, ich musste halt sehr lange Teile dann irgendwie wirklich gehen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und also das ist für viele einfach auch ein langer Wandertag. Ja. Ich glaube vor allem, das Publikum auch in Courmayeur war ein komplett anderes Publikum oder auch die TeilnehmerInnen, wie wir es zum Beispiel in Garmisch oder in Oberaudorf oder in Innsbruck haben. Also da spielt meiner Wahrnehmung nach Ästhetik eine ganz andere Rolle. Also gar keine so große Rolle wie jetzt bei uns.
Mhm. Okay. Ja. Wirst du über das DNF noch ausführlich im Salty-Podcast sprechen?
Oh, wenn mich da irgendjemand von den Gästen fragt, ja, ansonsten nicht.
Schade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr kennt ja Free Trail wahrscheinlich alle mit Dylan Bowman. Meine Lieblingsfolgen sind immer, wenn er ausführlich über seine DNFs berichtet, wie jetzt kürzlich beim Hard Rock.
Ja, habe ich gehört.
Das finde ich immer beste Unterhaltung.
Wir zu uns dann nochmal drüber unterhalten. Das ist bestimmt gute Unterhaltung, aber bei uns im Podcast quasi, also ich habe ja auch immer einen Gast oder jemanden, den ich interview. Deswegen geht es jetzt nicht darum, dass ich was erzähle, wenn mich da jemand fragt, schon ansonsten, ja. Also ich könnte schon drüber erzählen, aber ich weiß nicht, ob das heute jetzt den Rahmen nicht sprengen würde.
Okay. Stichwort Podcast. Isa, ich übergebe mal an dich.
Genau.
So muss ich in die andere Richtung schauen.
Du darfst mich jetzt mal anschauen.
Ja.
Du hast jetzt viel von Leistungsgedanke und so weiter geredet. Mich wird aber mal interessieren tatsächlich, was eigentlich so dein Start ins Trailrunning war. Also wie bist du in diesen Sport reingerutscht? Weil das ist ja immer das Schöne, wenn man mit Leuten aus der Bubble spricht. Jeder hat ja irgendwie so einen anderen Zugang zum Sport gehabt. Ich habe vorhin auch gehört, du hast mal Fußball gespielt und hattest dann einen ganz spannenden Spitznamen. Vielleicht.
Den besprechen wir hier nicht.
Bitte,
nein. Oh, Siggi.
Ja, das ist jetzt auf deinen Mist gewachsen. Ja.
Wer möchte den Spitznamen?
Also ich
können wir
kann
vielleicht
da,
am Ende noch
ich
auflösen.
Ich kann da ganz entspannt und beruhigt sagen, den werde ich jetzt hier nicht preisgeben.
Okay, ja. Okay, aber
dann müsst ihr beim TSV Pentenried mal anrufen und fragen, wie der Spitzname war.
TSV Pentenried ist abgespeichert. Ja. Nee, aber erzähl doch mal, weil du eben gesagt hast, du hast auch einen Anspruch an dich selber. Wie bist du eigentlich in diesem Sport gelandet und dann vielleicht auch bei deiner Sweet-Spot-Distanz 100 Kilometer gelandet?
Boah, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern und man hatte im Sport, also es gab irgendwie nur Sportverein, Tennis gespielt, Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht und wir waren nicht jeden Tag irgendwo anders unterwegs, was Sport anging und irgendwann musste man sich halt dann entscheiden, welche Sportart es quasi wird und wir waren früher im Leichtathletik, waren wir auch in der Jugend, das ist so mit 11, 12, auch bei deutschen und bayerischen Meisterschaften und so. Aber dann ist es eben Fußball geworden, wie es halt auf dem Dorf so ist dann oder damals so war, hat man halt Fußball gespielt. Ich habe dann über 20 Jahre lang Fußball gespielt. Das war jetzt auch nie leistungsbezogen, sondern das war also an der Bar oder am Bierkrug war das sehr leistungsbezogen. Ja, also sehr leistungsbezogen. Und irgendwann hat es mich gelangweilt, dass mein persönlicher Anspruch von anderen abhängig ist oder das, was ich erreichen will, von anderen abhängig ist. Und dann habe ich, ich habe dann irgendwann echt so, ich glaube vor... ich bin jetzt 40, vor 10, 15 Jahren habe ich mit Fußball aufgehört, 15 Jahren glaube ich sowas schon. Und dann dachte ich mir, ich habe ja trotzdem Bock, irgendwie Sport zu machen, klar. Und ich war schon immer in den Bergen, also ich war mal Skilehrer ganz früher und so und schon immer Hochtouren, Skitouren und sowas. Und dann dachte ich, und wir sind auch im Training immer, wir hatten einen Trainer, das war der Udo, und der hat uns immer einen Blomberg hochgeschickt. Also wir sind immer uns unten getroffen, sind hochgelaufen und jeder war fertig. Und dann dachte ich mir, ja, ich könnte auch mal, also Berge gehe ich schon immer und könnte man auch mal einfach ausprobieren, dieses Laufen, was wir im Training ab und zu mal gemacht haben, könnte man ja auch so mal ausprobieren. Und so war das dann, weiß gar nicht, ob es damals schon Trailrunning war, man war halt einfach am Laufen am Berg, ja.
Ich kenne tatsächlich wenige Fußballer, die dann wirklich sagen, sie laufen jetzt gerne mal länger, als sie es müssen. Also ja. So 10-Kilometer-Einheiten, da wurde immer hart gestöhnt. Du machst auch einen Podcast, den Podcast bei Salty. Vielleicht gibst du mal einen ganz kurzen Einblick. Ich denke mal, die meisten Leute von euch werden wissen, was Salty Trailrunning ist. Euch gibt es jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren, ja, 2023, glaube ich, seid ihr auf der Bühne erschienen.
Ja.
Ihr seid ja nicht nur ein, sag ich mal, ein zeitloses Printmagazin. Ihr seid nicht nur Rennveranstalter, jetzt nächste Woche eben beim Großglockner zum Beispiel. Das ist jetzt für euch dieses Jahr die Premiere. Oberaudorf Trail Festival, Schneidstal ist das Wochenende drauf. Ja, ja, du hast auch da wahnsinnig viele Hüte auf. Vielleicht kannst du mal eine kurze Summary geben. Was ist eigentlich so euer Gedanke hinter Salty Trailrunning gewesen?
Also der Gedanke dahinter war und ist, das ist ganz witzig, ich kannte, also wir sind ja 3 Gründer und Geschäftsführer, Dominik, Stefan und ich. Und ich kannte Stefan, bis wir den GmbH-Vertrag unterschrieben haben, habe ich, glaube ich, Stefan 2-mal gesehen. und ich hatte davor sehr viel Kontakt mit Dominik, weil ich eben als Guide bei ihm auch beim Chiemgau Trailrun bei dem Camp mit dabei war. Und wir haben dann festgestellt, dass wir eigentlich alle so das gleiche Bild von Trailrunning haben und wie wir Trailrunning sehen. Dominik hat dann noch gemeint, ah, er hat einen Kumpel, der hat früher, der ist Chefredakteur von der Pleasure, von dem Snowboard-Magazin, und der ist auch Ultraläufer und hat voll Bock, ein Printmagazin im Trailrunning zu machen. Dominik hat voll Bock, mehr Events zu organisieren. Ich hatte viel mehr Bock, irgendwie draußen zu guiden und unterwegs zu sein. Und ja, so haben wir gemerkt, dass wir relativ gleich ticken. Es fühlt sich jetzt auch schon an, wie wenn wir uns seit 20 Jahren kennen würden. Und so haben wir gesagt, ja, lass uns irgendwie einfach gemeinsame Sache machen und das machen, worauf wir Bock haben. Dass sich das dann so entwickelt, ja, also hat keiner geplant gehabt. Wir haben auch nicht geplant, dass wir uns irgendwie finden. Also hat keiner geplant gehabt, das so zu machen, wie wir es jetzt machen. Es ist einfach irgendwie eins zum anderen gekommen und so ist es dann entstanden. Und wir wollen eben einfach mit dem, was wir tun, Trailrunning so nach außen tragen und nahbar machen, wie wir es halt cool finden.
Ein Riesenaspekt von Salty ist ja auch die Community. Warum gibt es Trailrunning nicht ohne Community?
Boah, ich glaube, es gibt Trailrunning ohne Community.
Wirklich?
Ja, also ich bin sehr oft allein am Berg unterwegs, was ich auch sehr cool finde.
Ja, aber also dann organisierst du ja auch,
genau, also ich glaube,
Rennen, Community Runs.
Und das kommt wieder auf den Punkt, den Christian vorhin gefragt hat, mit der Freiheit. Also ja. Ich finde das halt cool, weil ich glaube, es gibt definitiv Trailrunning ohne Community. Aber es macht halt, ich glaube, jedem, es geht wahrscheinlich jedem hier gleich, jeder will auch mal vielleicht alleine draußen unterwegs sein. Ja? Also ich glaube, man hat nicht immer Bock, mit Leuten um sich rum unterwegs zu sein, man will auch mal für sich sein. Und ich glaube, Community ist in dem Fall so wichtig, auch für Events und alles, weil man sich einfach, man will ja irgendwo dazugehören. Und ich glaube, dieses Dazugehören findet man im besten Falle in der Community, in der man sich quasi bewegt. Und da ist, glaube ich, Trailrunning eine sehr offene, coole Community, in der man sich auch gerne aufhält, also ich zumindest gerne aufhalte.
Ja, ich meine es tatsächlich gar nicht so, dass man immer mit anderen Leuten zusammenlaufen muss. Ich laufe auch am liebsten alleine, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem ist es ja in diesem Sport so dieses Community-Gefühl. Ich meine, sieht man ja jetzt auch wieder hier an einem Samstag kommen, was, 50 Leute irgendwie hierher. Ist ja dann doch was Wichtiges. Was war euch so wichtig, als ihr Salty aufgebaut habt? Also so, was sind so, kommen wir mal wieder so ganz deep, eure Werte? Weil du gerade eben gesagt hast, ihr wollt Trailrunning so ja aufziehen, wie ihr es seht.
Ja, ich glaube, also Communities, also einfach das weitergeben, was man quasi selber für, und ich würde es gar nicht auf Trailrunning irgendwie fokussieren, sondern es kann ja auch, also wie man mit der Welt umgeht, wie man mit der Natur umgeht, wie man mit Mitmenschen umgeht, wie man sich verhält, das quasi weitergeben durch ein Printmagazin, durch einen Podcast, durch eigene Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass eben Trailrunning mehr ist wie, ich schaue auf meine Uhr und stopp und drück Start und schau, wie meine VO2 Max ist, die bei mir definitiv nicht so hoch ist wie bei Pogacar. Sondern es ist halt, unterm Strich ist es ein Lifestyle. Ja, und es gibt, und ich würde das eben gar nicht auf Trailrunning fokussieren. Wir sind jetzt im Trailrunning unterwegs, weil wir das lieben, weil wir Trailrunning lieben. Aber ich glaube, der Lifestyle oder die Gedanken dahinter, die man als Person hat, die finden sich generell in vielen Outdoor-Sportarten quasi wieder. Und unterm Strich ist Trailrunning ja auch nur eine Fortbewegungsmöglichkeit am Berg. Ja.
Ja. Du hast Salty ja die ersten Jahre tatsächlich so nebenbei gemacht, neben deinem Hauptjob. Den hast du gekündigt, jetzt machst du Vollzeit Salty. Wie ist das, wenn man so sich Vollzeit in dieser Bubble bewegt? Ich erinnere mich noch an unser Gespräch, das wir mal am Starnberger See hatten. Da haben wir gesagt, ist geil, weil wir das machen können, was wir lieben, aber ist manchmal auch ein bisschen anstrengend.
Ja, also ich bin schon auch froh, einen Freundeskreis zu haben, der überhaupt nichts mit dieser Bubble zu tun hat, muss ich fairerweise gestehen. Aber es ist natürlich voll geil. Also es ist, ich finde es voll geil. Jetzt quasi in der kompletten Selbstständigkeit, also Dominik, Stefan und ich machen das alle hauptberuflich. Ja, es ist mega. Also ich glaube, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das Family und alle mitmachen. Aber es ist unfassbar geil, einfach sein Leben frei gestalten zu können und dann noch mit coolen Leuten, im besten Falle, wenn es geht, draußen mit coolen Sachen. Also ja, ich glaube, man muss es sich schon immer wieder bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man das so machen darf. Aber ja, also wenn du mich jetzt fragst, wie es ist, geil, die ersten Wochen waren schon intensiv, weil es halt für mich komplett neu war auch in der Selbstständigkeit. Ich war 24 Jahre irgendwo angestellt. Aber jetzt momentan finde ich es richtig geil, ja.
Du machst ja eben auch den Podcast und da sind auch oft ganz viele Leute dabei, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man jetzt nicht wirklich so wahnsinnig tief in dieser Bubble drin ist, wie du es bist. Was lädst du dir für Leute ein? Was ist da so für dich so ein wichtiges Augenmerk, dass du sagst, das ist eine spannende Person, die lädst du jetzt mal ein?
Boah, du musst irgendwas Spannendes zu erzählen haben. Und ich glaube, also das Witzige ist, jeder hat was Spannendes zu erzählen. Also ich glaube, jede Person, auch die hier sitzt, jeder hat irgendwas Spannendes aus seinem Leben zu erzählen. Und wir versuchen auch bei uns im Podcast eigentlich gar nicht so auf dieses, keine Ahnung, wie war jetzt dein letztes Rennen oder irgendwie sowas einzugehen, sondern wirklich, also einfach spannende Geschichten. Und ich bereite mich da auch echt selten drauf vor. Und wir landen dann halt da, wo wir landen. Ja. Also ich glaube, es ist einfach so ein cooles Gespräch sein mit spannenden Leuten, die einfach was zu erzählen hatten. Ich glaube, wir könnten jetzt mit jedem, der hier sitzt, einen Podcast aufnehmen, weil jeder hätte was Spannendes zu erzählen, bin mir ziemlich sicher.
Es hat ja auch immer einen großen Überraschungseffekt, wenn man sich eigentlich nicht vorbereitet und gar nicht weiß, wohin dieses Gespräch so geht. Erinnerst du dich an ein Gespräch, wo du rausgegangen bist und dir so dachtest, so geil, damit habe ich nicht gerechnet? Das war jetzt so ein richtig, richtig gutes Gespräch.
Ja, also was am meisten hängen geblieben ist, ist der Podcast, wo ich bei Andi Reiterer zu Hause war. Also
das glaube ich.
Wir machen den ja immer vor Ort, wir machen den ja nicht online, sondern immer vor Ort. Und das war einfach, ich bin da hingefahren, war bei Andi, wir waren dann noch im Hotel bei seiner Family und so und da hatte er auch noch keinen Trainer, also da war er noch quasi free-floating unterwegs und ich fand's, ich dachte mir so, how, also wie funktioniert das, ja? Und das, also ich fand diesen Typen, finde ich immer noch einfach so faszinierend, also gar nicht nur als, also aus der Leistungsperspektive heraus, aber einfach auch als Mensch. Also gibt's ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie von vielen verschiedenen Gästen hängen geblieben sind, aber bei Andi Reiterer weiß ich noch, das war so, ja, auch dann, sorry Andi, aber auch manchmal macht er so lange Pausen auch zwischendrin, kann man ja auch sagen, immer so, Kommt jetzt was? Aber das ist definitiv hängen geblieben, ja.
Ja, Andi Reiterer, den habe ich ja vor ein paar Wochen beim Lavaredo getroffen, wo er sich dieses epische Battle mit Hannes Namberger und Tobi Geiser geliefert hat. Und ich habe ihn ein paar Stunden später in der Hotellobby getroffen und er meinte dann nur so, hallo, alles laufbar. Und ich dann so, hey, wie geht's dir? Er so, geiles Rennen, aber ich bin so im Arsch. Und er hing wirklich beim Interview so irgendwie im Sofa drin, wo ich mir auch dachte, geiler Typ. Ich meine, die Kommentare bei unserem Reel waren ja auch immer nur so, Andi Reiterer, geiler Typ. Also wenn ihr den noch nicht kennt, den sollte man kennen.
Ja,
er ist wirklich richtig, richtig guter Typ. Christian, ich spiele den Ball jetzt wieder zu dir zurück. Ich habe es ja schon angekündigt. In einer Woche startet der Großglockner, wo ich jetzt leider nicht auf den 57 Kilometern starten werde. Leider, leider. Christian, du hast knapp das Doppelte vor dir. Athlet und Veranstalter. Jetzt mal Frage an euch beide. Wie fühlt ihr euch T-7 vom Gegut?
Wahrscheinlich fühle ich mich anders wie Christian, aber...
vielleicht ja, teilt er auch
vielleicht
ein Gefühl.
Jetzt sind wir auch beide durch.
Kann auch jetzt sein. Schon.
Ich stehe schon seit 8 Monaten oder so auf der Startliste und ich habe es bis vor 14 Tagen mir eingeredet, dass ich eh nicht laufen werde. Das ist so meine Strategie, das sozusagen zu kompartmentalisieren. Wie heißt das Wort?
Ja. Kompensieren.
Kompensieren. Ja, jetzt ist es soweit. Ich werde starten. Stefan, hast du noch ein paar letzte Tipps für mich?
Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Pflichtausrüstung dabei haben.
Okay. Es gibt Kontrollen, haben wir gehört.
Ist die besonders umfangreich bei euch?
Nee, aber auf jeden Fall wird sie streng kontrolliert. Also das auf alle Fälle.
Ist denn so eine Besonderheit drin, die es bei anderen Rennen nicht gibt?
Boah, ich weiß es ehrlich gesagt derweise gar nicht. Jetzt bin ich dafür verantwortlich, aber ich weiß es ehrlich gesagt derweise gerade gar nicht auswendig. Ja. Nee, ich glaube... Also im Schnalzteil eine Woche später haben wir definitiv einen Biwaksack als Pflichtausrüstung bei der Ultradistanz mit dabei. Ich glaube, das ist ein bisschen ungewöhnlicher, das haben nicht so viele. Aber ansonsten ist, glaube ich, ja, kein Hexenwerk oder nichts Außergewöhnliches. Ja. Ja. Spaß haben ist das Wichtigste.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Wir sind jetzt hier in Garmisch. Euer Salty Hub, so nennt ihr euer Headquarter, das ist in Chiemgau, in Grassau. Da war ich auch schon mal zu Gast. Das ist ein ganz tolles Großraumbüro. Das habt ihr super cool eingerichtet. Sehr gemütlich. Couch, Ecke, Küche, irgendwie alles drin. Aber wenn du so auf Garmisch blickst und die Entwicklung der Trail-Szene hier so vor Ort auch siehst, bist du manchmal ein bisschen neidisch?
Also man muss ja fairerweise sagen, ich wohne ja auch nicht im Chiemgau. Also die Ramona, meine Frau, kommt ja aus dem Chiemgau, aber ich wohne, weiß nicht, kenne vielleicht eine, Pentenried haben wir ja gerade schon gehört, ist so ein kleines Kaff bei Gauting. Also ich fahre hier auch so 40, 45 Minuten her. Das heißt, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, bin ich auch immer hier unterwegs. Also von dem her, nee, also Neid gibt es, glaube ich, sowieso nicht. Also ich glaube, es ist immer geil, wenn sich Trailrunning weiterentwickelt. Und wenn sich wie zum Beispiel in Garmisch so eine geile große Community bildet, wo halt echt viel passiert, das ist doch mega lässig. Also ich glaube, da würde ich eher so sagen, dass man sich überlegt, wie man mal irgendwie Chiemgau und Garmisch irgendwie, fährt man die eine Community dahin und die andere Community fährt dahin und man trifft sich irgendwie mal oder so. Also ich finde das mega geil, was generell in Deutschland im Trailrunning so entsteht und was da alles boomt. Deswegen, ich sage mal, bergtechnisch ist natürlich hier schon spannender wie jetzt im Chiemgau. Ja. Sorry, ja. Chiemgau. Und bei wem auch immer mich jetzt entschuldigen habe, aber ja.
Vielleicht müsste Salty da mal eine Veranstaltung entwickeln, also wo man die beiden Orte miteinander verbindet.
Ja, wäre dann in der Mitte, wäre am Tegernsee oder sowas wahrscheinlich, gell? Aber da wird es, glaube ich, mit Genehmigung ein bisschen schwierig, habe ich mir hören sagen lassen.
Müssen wir ein paar Bayern-Spieler fragen, ob wir über den Rasen laufen dürfen. Ja. Stefan, du bist auch für Norona unterwegs. Erklär uns mal kurz, was du da machst.
Genau, ich bin bei Norona quasi im Ambassadorenteam. Bei Norona gibt es quasi kein irgendwie, es ist quasi das Athletenteam von Norona. Und ich bin da quasi Teil davon. Wir hatten mit Salty angefangen, mit Norona zusammenzuarbeiten. Und dann hat sich das vor allem auch über den Chris, den Store-Manager in München, hat sich das dann quasi so entwickelt, dass ich da quasi in das Ambassadorenteam von Norona mit reingerutscht bin. Und ja, da bin ich jetzt quasi, wie soll ich sagen, Teil der Crew, Teil der Gang. Und das Coole ist bei Norona zumindest, dass halt, also ich finde es teilweise immer noch crazy, wenn wir dann irgendwelche Ambassadorentermine haben oder Meetings haben und dann ist da irgendwie, keine Ahnung, Dani Arnold, irgendwie Weltklasse-Alpinist drin, Maxime Chablot, der irgendwie Freeride World Tour.
Und dann du.
Und genau, und dann ich, dann denke ich mir so, krass.
Passt, denkst du
dann? Nee, denke ich mir eben nicht. Dann denke ich mir so, krass, okay. Sage ich dann auch Ramona, meiner Frau, und die sagt, ja, musst dir nicht so Gedanken machen, aber doch, mache ich. Ich finde es einfach immer krass und mega cool. Genau, und im Ambassadorenteam ist es bei Norona so, dass wir tragen quasi die Marke nach außen mit den Produkten, aber wir sind eben auch ja wirklich Teil der Marke und ich glaube, das macht es so ein bisschen einzigartig. Also wir sind Teil davon, sei es für Norona Adventure quasi, die ganz viel weltweit an Reisen anbieten, wo jetzt dann Anfang in der ersten Augustwoche ein Trailrunning Festival in Norwegen oben ist, wo ich als Guide mit dabei bin. Aber auch beim Produktentwicklungsprozess sind die Ambassadoren ganz stark mit involviert. Mhm. Es gibt zum Beispiel dieses Heavy-User-Testing, also alle Produkte, ich glaube draußen an der Figur hängt zum Beispiel auch eine neue Jacke, die nächstes Jahr dann rauskommt, wird von den Ambassadoren, die im jeweiligen Bereich aktiv sind, quasi 250 Stunden lang getestet. Mhm. Also da gibt es dann auch Testprotokolle und alles und wer selber unterwegs ist, weiß 250 Stunden, das muss man erstmal zusammenbekommen. Vor allem, wenn es eine Hardshell-Jacke ist und wir gerade solche Temperaturen haben, dann ist das schon... Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber genau, also von dem her bin ich quasi im Ambassadorenteam, guide da einige Sachen, wir machen auch Wandertage, also ich bin ja nicht nur Trailläufer und genau, bei der Produktentwicklung bin ich auch mit dabei.
Ja, genau, ich wusste das auch lange Zeit gar nicht, dass du da im Ambassador-Team bist und mich hat das auch fast ein bisschen überrascht, weil ich dich eigentlich gar nicht jetzt so als irgendwie Influencer oder sowas wahrnehme und deswegen würde ich sagen, spricht das ja auch so ein bisschen für Norona, weil ich habe so gedacht, naja, die Marke, so also irgendwie muss sie dich ja angesprochen haben, irgendwie muss die auch anders sein als vielleicht andere Marken oder so. Mhm. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was dich da jetzt besonders überzeugt hat, dann als Ambassador da aufzutreten?
Ja, also ich hatte schon ich bin ja auch, habe ich vorhin gesagt, war schon mal Skilehrer und ich bin viel am Freeriden im Winter und Skitouren gehen. Das heißt, ich habe auch noch eine knallgelbe Norröner Lofoten Freeride-Hose zu Hause von vor, ich glaube, 10 Jahren oder 15 Jahren. Das heißt, also mir war die Marke jetzt nicht ganz unbekannt. Und ich bin schon immer Fan von der Marke eigentlich, weil ich einfach die Qualität, die da dahinter steckt, ich weiß nicht, vielleicht mal Frage in die Runde, wer kennt Norröner oder wer kannte Norröner vor heute? Ja, ist fast so 50-50 vielleicht, so ein bisschen drüber. Genau, weil, also ich bin eben nicht nur läuferisch unterwegs und dadurch kannte ich die Marke Und ja, mich hat einfach der hohe Qualitätsanspruch von der Marke, der Style ehrlich gesagterweise auch. Und dann mit den Ambassadoren, als ich dann auch erfahren habe, welche, also das ist eben, weil ich bin in der Tat kein Influencer, also ich post wahrscheinlich auch zu wenig. Also, und ich bin auch niemand, der Rennen gewinnt. Und das ist halt das Coole, also bei weitem nicht gewinnt. Und das ist halt das Coole bei Norröna, dass es eben nicht auf irgendwie krasse Leistung ankommt oder auf Reichweite, sondern einfach auf irgendwie die Werte, die irgendwie dahinter stehen und was man eben vertritt. Ja. Und eben Teil dieser, ich meine, es ist ein familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation, also Teil dieser Familie zu sein und da seinen Beitrag zu leisten.
Okay. Isa, hast du noch was?
Lädst du mich nächstes Jahr wieder zum Gehgut ein?
Nee. Nein, Scherz.
Okay, schön, dass Startplatz ihr alle da wart.
Startplatz wird auf nächstes Jahr verschoben. Nein.
Gut, dann habe ich jetzt nächstes Wochenende nicht so dolle FOMO. Wir haben tatsächlich noch einen kleinen Punkt, der hat jetzt aber leider gar nichts mehr mit dir zu tun, lieber Stefan. Deswegen,
Das passt.
Deswegen sage ich vielen lieben Dank, dass du heute hier vorbeigeschaut hast. Nicht nur hier vor Ort, sondern auch im Trailfunk. Und jetzt kommt tatsächlich noch eine Rubrik, die werdet ihr kennen, wenn ihr unseren anderen Podcast hört. Nämlich vom Laufen.
Danke, Stefan. Und dann bitte ich Juliane auf die Bühne. Hallo Juliane.
Hallo.
Wer unseren Vom Laufen Podcast kennt, der weiß, dass wir gerne kontrovers miteinander diskutieren über diverse streitbare Fragen des Sports. Wir nennen das All In, All Out. Und wir dachten uns, es ist vielleicht ganz witzig, wenn wir das heute hier mal live machen, unter eurer Beteiligung auch. Also wir fangen jetzt an. Ich erkläre euch gleich, worum es geht heute thematisch. Und dann laden wir euch aber auch ein, euren Senf dazuzugeben. Also dann drehen wir hier das mittlere Mikro um und ihr dürft dann gerne euch auch im Trailfunk-Podcast verewigen sozusagen, ja, auditiv. Juliane, wir haben uns folgendes Thema überlegt, also auch vorab, es ist nicht abgesprochen, ja, sie kennt jetzt meine Argumente nicht und ich kenne ihre Argumente nicht, so handhaben wir es im Podcast auch. Das gibt dann meistens einen besseren Zoff. Also, in den letzten Wochen war das Thema Crewing so ein bisschen bei uns, bei Alles Lauf immer mal wieder aufgeploppt in verschiedener Form. Und wir dachten es uns, wir spitzen das heute einfach mal zu. Ja, wir fragen jetzt einfach mal ganz direkt, Crewing, ist das cool, ist es nicht cool? Sollte man Ultra Trail für sich alleine laufen oder ist es eher ein Mannschaftssport, ja, wo man mit Freunden anreist und so weiter? Also ich sage jetzt mal von vornherein meine Meinung, ja. Ich finde Crewing scheiße. Ich finde das total doof. Meiner Meinung nach sollte jede und jeder die Herausforderung Ultra Trail alleine bewerkstelligen können. Ja, das ist die Herausforderung. Alles andere ist Schummeln.
Da kann ich nur müde lachen. Ich finde das sehr traurig. Ich finde das sehr, sehr traurig, dass du das so siehst. Weil wer jetzt auch die Tour de France irgendwie mal verfolgt oder so, es macht einfach mehr Spaß, im Team zu fahren oder zu laufen und die Chancen, ins Ziel zu kommen, steigen. Du fragst Stefan, deine Frau war dabei, hat die dich gecrewt? Die hat dich gecrewt, okay, ist trotzdem in die Hose gegangen, okay. Okay, gut, dann kann ich nur für mich sprechen, Entschuldigung, Stefan. Ich hätte 50% meiner Rennen nicht ins Ziel gebracht, hätte ich nicht eine Crew um mich gehabt. Und vor allem, das ist gar nicht die Sache, Finishen ist eine Sache, aber der Spaßfaktor. Also wenn du da irgendwie deine Freunde mit an Bord hast, dann hast du einfach mehr Freude dran. Also wenn du dich da alleine irgendwie durchkämpfst und leidest und so, nimm dir Freunde mit, dann macht das Leiden viel mehr Spaß.
Spaß, Freude. Also wenn ich Spaß haben will, ja, dann gehe ich ins Freibad oder so, dann melde ich mich aber nicht, melde ich mich nicht für einen Ultra Trail an. Das hat damit doch gar nichts zu tun. Und du hast jetzt ja selber gesagt, okay, es ist einfacher, wenn man eine Crew hat, ja? Also eben, da hast du es doch schon, das ist doch unfair. Also warum sind denn die Leute ohne Crew und die Leute mit Crew in einer einzigen Ergebnisliste? Mhm. Müsste man nicht einfach eine Spalte noch neu erfinden, wo dann ein Kreuz gemacht wird, gecrewt, ja oder nein?
Jeder ist frei, sich Freunde einzuladen, mitzumachen. Und ihr wisst das alle, viele haben sich vielleicht versucht, beim ZUT anzumelden und haben keinen Platz mehr bekommen. Wenn du aber Teil einer Crew bist, bist du Teil des Events. Also lass doch die Leute irgendwie mitmachen. Ne, also wenn du schon nicht selber laufen kannst, kannst du vielleicht supporten. Ich sehe hier viele, die irgendwie an der Strecke mit dabei waren, die, glaube ich, ein richtig geiles Erlebnis hatten. Grüße an Emma unter anderem. keinen Platz bekommen und so, aber irgendwie Teil des Erlebnisses gewesen. Wir haben noch über Community eben gesprochen. Das habt ihr alle unterstrichen, dass das ein wichtiger Part ist, um Teilhabe. Das hat Stefan unterstrichen. Also lass die Leute teilhaben. Grenz sie doch nicht aus, nur weil du so eine Ego-Show durchziehen willst.
Ich finde es total grausam, wenn Leute dann zeigen, guck mal, wie viele Freunde ich auch habe, die um die halbe Welt mit mir reisen, um mir dann irgendwie mein Wasser zu reichen, buchstäblich. Also wir leben ja auch in Zeiten, wo Einsamkeit ein Thema ist, ja. Und das ist jetzt ein bisschen ernsthaft wirklich. Also ich finde, es hat ja auch nicht jeder jetzt 5 Freunde, die auch noch Zeit haben, dem man vielleicht dann auch die Anreise bezahlt. Okay, lass uns mal über Umwelt sprechen. Ich meine, was ist denn, wenn, reden wir mal über Rennen im Ausland oder so, ja? Da muss man auch hinfliegen und so weiter. Das ist doch ein Wahnsinn. Das kannst du heutzutage gar nicht mehr bringen.
Wunderbar. Was für ein Geschäftsmodell. Du könntest Crews buchen. Ich weiß viele Leute, die das monetär anbieten könnten. Und ich würde viel Geld dafür zahlen. Ganz ehrlich. Also lauf mal so ein Mehrtagesrennen oder ein 100-Meiler, 100-Kilometer-Lauf ohne Crew. Das ist wirklich hart. Warum muss Ultra-Trail-Running immer so hart sein? Oh, ich bin so harter Typ. Ich schaffe das auch alleine. Nimm dir deine Freunde mit. Buch dir Freunde, wenn es sein muss, wenn du keine eigenen hast. Aber ganz ehrlich, also mit mehr Freunden dabei macht, ist das auf einmal eine ganz andere Nummer. Und das ist okay, es muss nicht immer alles hart sein, das Leben ist hart genug.
Ja, aber ist das Quality Time mit Freunden? Ich meine, die sehen dich ja auch gar nicht, die kriegen dich ja gar nicht zu Gesicht. Also wenn das so ein Formel-1-Stopp ist irgendwie, dann will jemand gerade irgendwie, hey, was ich dich schon immer mal fragen wollte, und dann bist du ja schon wieder weg.
Ja, aber auch die Crew an sich, ne? Also jetzt mal vom Läufer abgesehen, da kommen ja auch ganz viele Freundeskonstellationen neu zusammen. Das ist wirklich so ein Datingportal, ganz ehrlich. Dann bist du auf einmal in der Crew drin. Das ist so eine intensive Zeit. Da formieren sich neue Verbindungen. Das glaubst du gar nicht. Also ich wünschte, das würde mehr gefördert werden, dieses Crewing. Das sollte ganz groß geschrieben werden.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich bin trotzdem dagegen.
Ich bin sowas von dafür. Jeder, der künftig einen Ultra-Trail läuft, sollte sich eine Crew anlächeln.
Ja. Also, ich werde jetzt nächste Woche den Großglockner ungecrewt laufen.
DNF, ich sag's euch.
Aber immerhin mit erhobenen Hauptes. So. Wir öffnen jetzt das Mikrofon. Ich weiß nicht, habt ihr eine Meinung dazu? Was sagt ihr? Crewing, ist das cool? Ist es nicht cool? Machen, ja oder nein?
Ich glaube, ohne das Crewing hätte ich letztes Jahr einen für mich sehr, sehr emotionalen Moment gar nicht mitbekommen, nämlich deinen Tour de Jean, deine ganze Leistung, deinen ganzen Lauf, deinen Zieleinlauf. Ich weiß noch, ich saß bei McDonald's auf irgendeiner Raststätte und durch deine Crew wusste man immer, wie es dir geht und wo du bist. Und das fand ich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, ohne meine Crew wäre ich dieses Jahr auch nicht durch den Transgran Canaria gekommen. Also als ich da ins Ziel gekommen bin, habe ich mir auch gedacht, fuck, wie willst du das eigentlich alleine machen, wenn es einem scheiße geht? Und dir keiner die Füße putzt. Oder keiner dir irgendwie die Nudeln...
Lauf halt eine kürzere Distanz, Isa. Ganz ehrlich.
Nee, sehr langweilig.
All in for crewing, Isa. Mhm.
Auf jeden Fall.
1-0 für mich.
Also ich will ja auch nur mal sagen, dass du mich gefragt hast, ob ich dich crewen könnte. Ne? Also, na, also just saying.
Ja, und du hast Nein gesagt.
Weil ich ja selber laufen wollte.
Ist denn noch jemand meiner Meinung? Ich brauche noch ein bisschen Unterstützung. Nein, Moritz?
Ja, Emotionalität hin oder her. Auf jeden Fall pro Crewing, aber aus rein monetären Gründen. Also ihr habt für mich jetzt gerade ein neues Geschäftsmodell aufgemacht. Agentur für professionelles Crewing. Und ich bin auch schon einen Schritt weiter, wenn ich da einfach nur Senioren einstelle, die eh kein Geld wollen, habe ich 100% Profit. Alles bei mir. Also ich steige auf jeden Fall pro Crewing ein.
Okay.
Danke, 2-0.
Danke. Weitere Meinungen?
Ja, also ich wäre doch eher gegen Crewing eigentlich, weil... wie wichtig nimmt man sich eigentlich selbst, wenn man davon ausgeht, dass irgendjemand da die Zeit hernimmt und sich mitkommt für eine Reise? Vielleicht die Person würde gar nicht Nein sagen oder so, aber unbewusst vielleicht doch nicht so motiviert sein. Und ich weiß nicht, ob das auch die beste Werbung für den Trailrunning-Sport ist, wenn dann Leute über so eine Anfrage zum Trailrunning kommen und dann vielleicht sagen, okay, ja, na, ich mache lieber irgendwie einen anderen Sport, wo ich mehr Spaß dabei habe.
Ja.
Auch um die Perspektive einfach noch einzunehmen.
Zum Crewen genötigt. Das ist wie so eine Einladung zu einer Hochzeitsfeier oder so.
Noch eine Meinung.
Ja, also hi, ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema und ich sehe auch voll deinen Punkt mit diesem Fairness-Gedanken, weil es natürlich irgendwo auch ein klein wenig Wettbewerbsverzerrung ist, wenn jemand eine riesen Crew dabei hat. Vielleicht sollte das in Zukunft sogar in irgendeiner Art und Weise eine eigene Kategorie werden, dass man sagt, okay, hier Runner unsupported. Also ich sehe voll den Punkt. Auf der anderen Seite, ich bin Teil von den Nomads, also von unserer lokalen Running Crew und wir schmeißen jedes Jahr beim ZUT auch die Cheering Zone und egal ob Crew oder nicht Crew, es feiert jeder mega mit uns ab da oben. Es ist für uns, die wir da oben stehen, es ist jedes Jahr ein wildes Wochenende. Also das geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Nebenbei bemerkt, ich erinnere mich an jemanden, der vor 2 Jahren beim ZUT auch seine Stirnlampe vergessen hat.
Ups.
Und da auch noch ein bisschen Support.
Vor dem Start. Vor dem Start habe ich Support angenommen.
Ja. Genau, also ich glaube, dass wir alle wahnsinnig, sowohl als einzelne Läufer, leistungsweise oder von der Spaßseite her, von der Community-Seite, unglaublich von diesem Crewing-Gedanken profitieren. Ansonsten hier nochmal Werbung für die Cheering Zone. Wer keine Crew hat, wir sind für euch da, for the Runners. danke für eure Meinungen.
Ja, so, das fand ich jetzt super. Unsupported, supported, das gibt's ja auch bei Fastest Known Times. Also warum nicht auch bei regulären Wettkämpfen? Ich finde, das ist, wie schon gesagt, das ist wirklich eine Wettbewerbsverzerrung.
Wir können uns ja in der Mitte treffen und sagen, es gibt künftig einfach eigene Kategorien. Wir haben ja Veranstalter anwesend. Dann führt eine eigene Kategorie ein, aber grundsätzlich pro Crewing.
So, wir sind hier übrigens im Garten von WN Alpin und es fängt jetzt gerade an zu regnen. Wir sind aber auch durch.
Ja.
Ausschmeißer.
Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Stefan nochmal und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.